Yay! Liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu Nah genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüthe und
Rudolf Düte.
ja, ganz stark. Wir sind mal, es gibt einige Sachen zu berichten. Es war jetzt ja auch eine Weile ruhig um uns geworden oder ist ruhig um uns geworden. Und wir nehmen wieder unter neuen Umständen, neuen Rahmenbedingungen auf. Die erste große neue Rahmenbedingung ist, dass du an einem neuen Computer sitzt, und wir versuchen das heute wieder digital, also über so einen Online-Meeting-Raum aufzunehmen. Bisher wirkt das von der Tonqualität zumindest auf beiden Seiten erträglich, und wir hoffen, dass es uns nicht irgendwie täuscht, dass wir uns nicht irgendwie täuschen. Das ist eine, darum kann man sich Sorgen machen quasi. Und das zweite ist, die Rahmenbedingungen sind verändert, weil wir beide glauben, dass es wahrscheinlich das erste Mal ist, seitdem wir diesen Podcast aufnehmen, dass ich weniger wiege als du.
Du unverschämter Mensch.
Genau,
Gut, aber
also
das wird sich auf die Tonqualität nicht entscheidend auswirken.
das wird sich nicht drauf auswirken. Nee, es hat auch tatsächlich damit zu tun, und das würde ich jetzt sozusagen als Übergang benutzen, auch für das Thema. Das Thema, was wir uns überlegt haben, ist nämlich Sorge. Genau, ich würde gleich dann auch sagen, also das hast du vorgeschlagen, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo das für mich sehr viel Sinn gemacht hat, weil ich nämlich auch, also deshalb einige Kilos verloren habe, weil ich auch aus Sorge um meinen Körper, also jetzt weniger um mein Gewicht per se, sondern einfach um meinen Körper ein bisschen weniger gegessen habe und auch essen musste. Also ich war quasi auf so einer Diät. Und das Ganze gipfelte dann in einer Operation, nämlich der Entfernung meiner Gallenblase. Und das ist so ziemlich genau vor 2 Wochen passiert. Jetzt sitzen wir hier, und ich fühle mich heute schon wieder richtig gut. Aber natürlich, also was heißt natürlich, aber es ist tatsächlich so, das wird einem auch gesagt, dass dieser ganze Verdauungstrakt ist entsprechend, ist jetzt noch so ein etwas labiles Gebilde. Und
Ungefähr wie die Verbindung.
genau, aber wie die Verbindung hält, aber sagst du,
Ah,
oder?
gut, ja, dann Verdauungstrakt hoffentlich auch.
Genau. Ja, also ich weiß nicht, wir müssen gucken. Also du musst mir mal sagen, wie ich bei dir ankomme, weil,
Sehr
also,
gut, sehr
okay,
gut.
gut, weil das kann ich ja nicht hören. Also
Nee,
Verzerrung
ich
hörst
bin,
du zwar.
als ob wir im gleichen Raum säßen.
Okay, sehr gut. Ja, genau. Und ja, und da hattest du eben das Thema Sorge vorgeschlagen, und natürlich war das so. Ich hatte mit so ganz auffälligen Leberwerten dann zu tun, was immer so die Diagnose auch ist für diese Gallenblasensachen oder sein kann. Und dann ist man halt einfach so ein bisschen in Sorge jetzt um den eigenen Körper, um den körperlichen Verfall, um das Älterwerden, gesund sein, krank sein. Ja, ihr kennt das Spiel. Und da hat mich das natürlich als Thema sehr stark abgeholt. Und dann habe ich mir überlegt, ja, das ist ein spannendes Thema für mich sozusagen persönlich, und dazu kann ich, glaube ich, auch etliches sagen, so aus der persönlichen Erfahrung, weil Sorge für mich ja, also sozusagen ein zentrales Gefühl, ein zentrales Affekt in meinem Leben darstellt. Ich bin sehr viel und oft und eigentlich dauerhaft in Sorge um irgendwas, und also ich bin ein Sorgenkrämer. Und dann habe ich aber so ein bisschen überlegt, ja, was machst du denn so als Kulturwissenschaftler, als Amerikanist damit? Und da war schon gleich, fiel mir dann auf, dass es auch so als Wort, als Begriff zum Beispiel gar nicht so leicht zu übersetzen ist. Also, weil es kommt immer so ein bisschen darauf an, also im Deutschen hängt ja an Sorge, hängen verschiedene andere Begriffe, die sozusagen ganz ähnlich sind, also Sorge, sich sorgen und dann aber auch natürlich jemanden umsorgen und die Fürsorge und so. Und das sind ja im Englischen dann sehr unterschiedliche Begriffe. Also Sorrow ist auch so ein Begriff, der, ne, der auch nicht genau das Gleiche meint vielleicht und dann, also so fast so ein False Friends, dann wäre das, was wir meistens, glaube ich, damit meinen, also in Sorge sein wäre to worry und dann alles andere wäre so im Bereich von Care, also Fürsorge ist so Care. Und das ist ja schon interessant, dass also wir jetzt da verschiedene, im Deutschen könnte man jetzt verschiedene Zugriffe wählen und im Englischen wäre man da sozusagen, müsste man sich vorher festgelegt haben, also was man damit genau meint.
Ja,
Ja,
stimmt.
und alles Weitere würde ich sagen, du hast es vorgeschlagen, da kannst du jetzt ja mal sagen, wie du zu dem Thema kommst.
Ja, ich weiß es nicht mehr so genau, warum ich zu dem Thema gekommen bin, aber wir haben ja viel gesprochen in der Zeit, als du in Sorge warst. Und möglicherweise habe ich dann assoziiert, ja, Sorge ist etwas, was wir Philosophen ja auch zentral thematisieren. Insbesondere im Rahmen der sogenannten Existenzphilosophie. Und jetzt möchte ich sozusagen beruhigend auf dich einwirken, indem ich Folgendes sage, dir könnte ich dir sozusagen eine Sorge wegnehmen, nämlich dass du da exzeptionell seist mit deiner Sorge. In manchen Existenzphilosophien, zum Beispiel in der von Martin Heidegger, ist Sorge ein sogenanntes Existenzial. Das heißt, eine Grundbestimmung menschlicher Existenz. Existieren ist für Heidegger bestimmt als in der Welt sein. Und eine der Grundstrukturen des in der Welt Seins ist die Sorge. Und das hat er dann natürlich auch erläutert mit den von dir schon genannten Sachen besorgen, etwas besorgen, etwas versorgen, jemanden umsorgen. Und neuerdings sehr oft genannt, etwas entsorgen, ja, im Sinne von wegschaffen, ja. Und für Heidegger war das immer so ein Indiz, dass wenn in einer Sprache ein Begriff besonders breit vertreten ist, dass er etwas über die existenzielle Bedeutung dessen aussagt, was damit gemeint ist. Darüber kann man natürlich verschiedener Meinung sein, aber mir hat das immer eingeleuchtet, dass Sorge als ein solches Existenzial, das heißt eine Grundbestimmung menschlicher Existenz, aufgefasst wird. Allerdings dann nicht im Sinne von sich Sorgen machen, sondern mehr im Sinne von etwas besorgen, etwas ranschaffen oder wegschaffen oder auch etwas planen, etwas in diesem Sinne. Also ich würde die heideggersche Sorge eher verbinden mit dem deutschen Wort sich kümmern um. Ja, man kümmert sich um etwas, man plant etwas, man versucht etwas zu vermeiden, man ist bemüht, mögliche Gefahren abzuwehren und so etwas, ja. Allerdings ist dann wieder sehr interessant, dass auch das deutsche Verb sich kümmern zusammenhängt mit Kummer. Und
Genau,
Kummer ist zum Beispiel das englische sorrow, nicht? Also man hat Kummer, lateinisch ist das aegritudo, also so eine Art düstere Stimmung. So viel kann man über Existenzphilosophie insgesamt sagen. Das ist keine heitere Lebensauffassung.
Nee, genau, das so, das mache ich, mache das ja auch, Existenzphilosophie oder Existenzialismus mache ich ja auch sozusagen in meinen Veranstaltungen. Und da, ja genau, das ist natürlich so. Das ist eine Perspektive auf das in der Welt sein, der ich mich nahe fühle, ne?
Ah ja,
Aber
interessant.
ja, also, aber ich glaube, es ist interessant. Also bei mir ist es tatsächlich eher so dieses, als du das Thema vorgeschlagen hast, das ist auch, finde ich ja typisch, das ist so, also wo geht sozusagen der eigene Gedanke dann da mit hin, ne? Da sieht man auch sozusagen, dass so ein Wort ja selbst schon interpretationsoffen ist, ne? Also das ist sozusagen, konzeptuell dann irgendwie von uns gefüllt wird, aber ganz abhängig davon, wie wir eben dazu stehen, ne? Also, und ich würde eben sagen, das Thema, was du jetzt vorgeschlagen hast, da habe ich direkt gemerkt, das betrifft mich persönlich mehr als jetzt sozusagen in meiner Kapazität als Wissenschaftler, ne?
Ja,
Also ich habe
ja.
mich direkt sozusagen persönlich angesprochen gefühlt von dem Begriff und dann eben direkt in diesem Sinne von, ich bin ja dauernd in Sorge sozusagen.
Ja.
Und das ist, finde ich ja auch, und ich bin natürlich auch dauernd, also das soll jetzt auch nicht so furchtbar selbstzentriert klingen. Also ich bin jetzt nicht dauernd um Sorge, speziell um mich. Das war schon natürlich lange Zeit, sage ich mal, ein primärer Fokus, war auch immer ihr. Also auch als ich
Ja.
Kind war, hatte ich immer große Sorge, dass ihr nicht nach Hause kommt und so. Also da erinnere ich mich wirklich ganz, ganz doll dran. Also man könnte sagen, bei mir sehr verwandt zu der Angst, über die wir, glaube ich, schon geredet haben.
Ja,
Ne?
wir haben schon über.
Genau. Und das ist, das halt, da habe ich ja da schon, glaube ich, auch relativ viel zu gesagt. Und jetzt ist es natürlich tatsächlich auch so, dass dieses sich um die Kinder sorgen, für die
Ja.
Kinder sorgen und so, dass das eine ganz zentrale Bedeutung hat und dass jetzt sich sozusagen da, also weiß nicht, ob das, aber da sieht man bei mir das vielleicht, was Heidegger was damit gemeint hat oder das, was Heidegger damit gemeint hat, nämlich da merke ich tatsächlich, dass natürlich jetzt ein Element meines Sich-Sorgens auch immer das ist, wer sorgt sich im Falle, dass es mir jetzt zum Beispiel nicht gut geht oder so, wer sorgt sich dann um die, für die ich normalerweise
Ah,
Sorge trage,
ja.
ne?
Ja,
Also
gut, aber
sozusagen,
das ist klar.
ne,
Ja, verstehe ich.
und das ist sozusagen dann ein starkes Element immer gewesen, dass man so merkt, es ging mir dann relativ schnell auch nur darum oder wieder darum, also ich habe mich dann schnell nicht mehr darum gesorgt, ob ich jetzt hier ne, über den Jordan gehe oder so, sondern vielmehr so darum, wann kann ich hier wieder den Alltag aktiv mitgestalten.
Mitgestalten.
So, ne? Also das habe ich gemerkt. Ja, und also da glaube ich, da hat es mich super abgeholt. Und dann ist natürlich für mich auch immer eine spannende Frage, auf die ich aber, glaube ich, keine gute Antwort habe und dass ich so höchstens im Zuge des Podcasts vielleicht im Gespräch mit dir entwickeln könnte, so die Frage, wie sie gehen natürlich so Kulturen mit Sorge um. Also, und wir haben ja schon gesagt, also sozusagen, und wenn das stimmt, und ich glaube, das ist vielleicht so, dass so Begrifflichkeiten etwas sagen, dann müsste man ja spätestens in dem Moment zu Heidegger sagen, ja, dann wäre es ja im Englischen schon mal schwieriger, weil da
Ja,
ja das
eindeutig. Ja.
diese Begriffe, die er alle benutzt, die fallen ja alle auseinander und kommen dann aus anderen Wortbereichen, ne, oder werden eins eigene Konzepte und Wörter. Das heißt, es ist dann sozusagen, das wäre super deutschzentrisch, diese Idee
Ja.
von, ne, Sorge ist existenziell, ja, aber dann vielleicht sozusagen, da bin ich ja eh Kulturwissenschaftler genug, dass ich eben sage, ne, da irrt ihr, oder da müsstet ihr Philosophen immer die Kultur zentral setzen. Ne? Also wenn es um das Individuum ge geht und das könnte man ja damit auch zeigen, ne? Dass das im Englischen dann vielleicht ein weniger zentrales Konzept darstellt. Ja, und darüber könnte man auch nachdenken. Ne?
Ja, habe ich immer als eine der schwierigen Seiten der Existenzphilosophie aufgefasst, nämlich, dass man eben sprachliche Besonderheiten als Quellen für philosophische Inspirationen nimmt, nicht? Und das ist jetzt bei diesem Thema ganz eindeutig der Fall. Es ist ganz schwer zu übersetzen in andere Sprachen, auch ins Französische, glaube ich, und insofern würde man sagen, also wenn daraus etwas kurz geschlossen werden würde, müsste man meinen, die Deutschen seien besorgter als andere Leute, was ich nicht glaube. Also jedenfalls, was Heidegger nicht gemeint hat. Heidegger hat schon gemeint, alle Menschen sind auf die gleiche Weise in der Welt und das heißt, ihr Leben ist bestimmt durch Sorge. Aber die Sorge ist jetzt, wie gesagt, eher im Sinne von der Notwendigkeit, sich zu kümmern. Ja? Und das wiederum bedeutet, und so heißt ja auch das Buch von Heidegger, es geht um die Erfahrung von Zeit. Also wir erfahren, dass wir immer auf die Zukunft hin ausgerichtet sind. und machen uns Gedanken, was passiert in der Zukunft, was machen wir in der Zukunft, was müssen wir in der Zukunft machen, wie müssen wir uns auf die Zukunft vorbereiten und sowas. Das ist sozusagen die Dimension. Also die Zeitlichkeit der Existenz ist jetzt inhaltlich bestimmbar als besorgt sein, aber sie ist zunächst einmal Zeitlichkeit, das heißt auf die Zukunft ausgerichtet sein.
Genau, okay.
Ne? Also, aber das ist es sehr, spiegelt sich ja sehr in dem, was du beschreibst, nämlich du überlegst dir, was passiert in der nächsten Zeit, wenn ich zum Beispiel nicht voll einsatzfähig bin, ja?
Genau, und wann bin
Ja.
ich wieder voll
Wann bin
einsetzbar,
ich wieder
ne?
voll
Und
einsatzfähig?
das
Also,
man merkt ja auch sozusagen, auch ein Teil der Biomedizin funktioniert ja dann auch so, funktioniert ja über Zeitpläne, ne? Nach
ja,
zwei
genau.
Tagen wieder feste Nahrung, nach 2 Wochen wieder Fahrradfahren, bis dahin nur leicht spazieren gehen,
Und
nach
Fußball spielen noch viel später.
6 bis 8 Wochen kein Fußball spielen. Aber
Ja, ist
trotzdem
schon hart,
natürlich,
ne?
ja gut, für jemanden, der es hauptsächlich auf der Playsee macht, ist es ja
Es ist nicht
entbehrlich.
so schlimm, ne?
Ist nicht so schlimm, weil das geht, ne? Ich muss jetzt nur gucken, dass ich genau, dass ich mir dann nicht auch noch irgendwie ein Karpaltunnelsyndrom hole und dann da auch noch aussetzen muss, ne? Aber das ist die
Da musst du
Hauptherausforderung.
mal gucken, dass du mit deiner italienischen Mannschaft ein bisschen was leichtere Spieler hast,
Bin
ne?
gerade eben schon wieder nicht aufgestiegen. Es ist zum Mäusemelken. Aber genau, aber das
Ja, ich
ist genau.
bedauere
Also
das.
darum mache ich mir auch nicht primär Sorgen. Aber es ist schon ein Bereich sozusagen, in dem natürlich viel Leidenschaft von mir geht. Genau, das genau. Und ich wollte dann vielleicht noch kurz sagen, was ich daran wiederum, also was man dann auch sagen könnte. Ich bin ja zweierlei. Ich würde immer sagen kulturelle Spezifik, ne, im Sinne von da sind wir ja anscheinend einer Meinung. Also bisher sind wir ja geradezu harmonisch unterwegs, was ja auch sehr schön ist.
Pass mal auf.
Ja, genau, da kommt noch was, ich weiß. Da kann ich mir vorstellen, dass schon wieder irgend sowas kommt, wo ich gleich rückwärts vom Stuhl fallen will. Aber genau, also eine sozusagen die nationale Spezifik oder so eine kulturelle Spezifik, das auch, glaube ich, in kulturellen Kollektiven und so, also eben Sorge einen unterschiedlichen Stellenwert hat und eben auch der Begriff unterschiedlich gefüllt wird. Und dann, glaube ich, auch gibt es so eine historische Dimension, weil man könnte jetzt sagen, für das Englische, was jetzt auch teilweise sozusagen zurück übersetzt wird ins Deutsche, wo der Begriff der Sorge ja auch sozusagen in den deutschen Sprachgebrauch übers Englische wieder Einkehr findet, ist ja interessant in diesen Begrifflichkeiten von Care und Care
Ja.
Work, ne? Also
Ja.
sozusagen dieses, also sich um Ältere kümmern,
Ja.
emotionale Arbeit leisten müssen,
Ja.
weil Leute im Umfeld krank sind,
Ja.
sich um die Kinder kümmern. Das ist sozusagen der klassische Fall, glaube ich, von Care-Arbeit und so heißt es ja dann auch. Und das wäre ja sozusagen Fürsorgearbeit oder sich Sorgenarbeit oder sich kümmern Arbeit oder so, ne?
Ja.
Da wird jetzt aber der englische Begriff benutzt, eben auch deshalb, weil er, also im Amerikanischen,
Kurz
glaube ich,
ist.
ja und nee, sehr erfolgreich ist, ne? Also ich
Also,
glaube, diese Ideen, jetzt ohne dass natürlich das amerikanische Gesundheits- oder Sozialsystem besonders darauf ausgerichtet wären, ist es natürlich schon ein super wichtiges Thema. Also ich glaube, sozusagen in zumindest den intellektuellen, kulturellen und auch so kulturpädagogischen, sozialpädagogischen Debatten unserer Zeit ist eben diese Frage von Care-Arbeit oder auch, also dank feministischer Impulse natürlich, ein super zentrales Themenfeld geworden.
ah ja,
Ne?
kann ich gut verstehen unter folgendem Gesichtspunkt. Wir haben ja diese Art von Sorge, Umsorgen, Fürsorge institutionell sozusagen externalisiert. Ja, wir haben ja ein sehr dichtes institutionelles Fürsorgenetz. Während in der amerikanischen Kultur ja sehr vieles an sozusagen freiwilligem Engagement hängt, ja, glaube ich. Also, sodass sich für viel mehr Menschen sehr viel mehr die Frage stellt, wer macht das, weil es keine Institution gibt, die dafür verantwortlich ist. Insofern, ja,
Na,
verstehe
und es
ich
ist
das.
vielmehr eine Frage, also es ist nicht, also ja klar, es gibt diese Idee der Freiwilligkeit sozusagen, ne? Und was weiß ich, Stiftungsarbeit oder so, aber es ist natürlich vor allen Dingen, bei uns ist es natürlich durch den Sozialstaat,
Das meine ich.
ne, ja, das, ich weiß, was du meinst, aber ich will nur noch mal ganz klar sagen, es geht da vor allen Dingen auch um Finanzierung, ne? Also da
Ah,
geht es
ja.
um, ne, also manche Leute in den USA haben damit überhaupt kein Problem, weil sie sich halt sozusagen privat diese finanziellen Ressourcen haben, aber davon ist man eben abhängig in den USA.
Ja, das stimmt. Ja, ich wollte noch einen anderen Aspekt bringen, der aber auch mit deiner speziellen Selbstbeschreibung zu tun hat. Ich sagte ja, der Blick auf die Zukunft ist unter anderem dadurch bestimmt, dass man mögliche Gefahren abzuwehren bemüht ist. Und das ist jetzt in einem weiten Sinne zu verstehen. Ja, also in meinem Falle wäre das zum Beispiel die Sorge, dass man einen Zug verpasst oder ein Flugzeug verpasst. Und da bin ich immer völlig grundlos in Sorge und rase deshalb schon zum Bahnhof beziehungsweise fahre zum Flughafen, lange bevor das notwendig wäre. Also dafür gibt es für dieses Gefühl, in einer Welt zu sein, die einen dauernd negativ überraschen könnte, gibt es auch einen existenzphilosophischen Begriff, und das ist die Geworfenheit. Ja, wir sind in die Welt geworfen in einem zweifachen Sinne. Erstens haben wir nicht selber gemacht. Also wir sind nicht sozusagen in die Welt marschiert, weil wir uns das überlegt haben, sondern durch die Geburt sind wir hineingeworfen worden. Und jetzt müssen wir gucken, und zwar, ob uns das gefällt oder nicht, sind wir jetzt da. Und die Welt ist nun mal so, wie sie ist. Und sie ist nicht nur menschenfreundlich eingerichtet. Selbst in Gegenden wie Europa, wo es verhältnismäßig klimatisch und sowas auch ganz gemütlich ist, und wo auch manchmal der Sozialstaat einigermaßen funktioniert und so. Also es ist immer eine Herausforderung. Das ist, glaube ich, auch so ein existenzphilosophischer Topos. Existenz ist Arbeit. Existenz ist mit Mühsal verbunden. Ja, bei Camus heißt es über Sisyphos, sein Glück besteht darin, dass der Mühsal kein Ende nimmt. Nicht? Also dieses Mühsal im Sinne von Anstrengung ist der eine Aspekt, und der andere Aspekt ist Mühsal im Sinne von sozusagen Sorge im Sinne von Ängstlichkeit entwickeln, ja, sich bedroht fühlen. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Aspekt von Sorge, und da kommen, glaube ich, dann schnell auch individuelle Dispositionen zum Tragen. Also, ich habe, glaube ich, mal irgendwann geschrieben, dass es so etwas geben könnte wie Weltvertrauen. Ja, also, dass man im Prinzip davon ausgeht, die Welt will einem nichts schaden. Es kann schon mal schwierig werden, aber meistens kommt dann doch irgendeine Lösung zustande. Und Menschen, die dieses Weltvertrauen haben, die haben es leichter als welche, die das Weltvertrauen nicht haben. Und der klassische Begriff dafür ist ja der Unterschied zwischen Optimismus und Pessimismus, nicht? Ich würde eben lieber von Weltvertrauen reden, um das dann noch zu kombinieren mit Selbstvertrauen. Jemand, der wenig Weltvertrauen hat, kann das kompensieren, indem er viel Selbstvertrauen hat, nämlich die Vorstellung, wenn die Welt mir viel zumutet, bin ich stark genug, um das dennoch zu bewältigen. Wenn aber jemand weder Weltvertrauen noch besonders viel Selbstvertrauen hat, dann ist sozusagen die Sorge auch oft ein Zugang in eine Form von struktureller Melancholie. Oder? Also ich meine, jetzt fabuliere ich ein bisschen, aber mir scheint das nicht sinnlos zu sein.
Nee, ist überhaupt nicht sinnlos. Und ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln innerlich, weil ich da, also so manches, also ich kenne ja den Begriff von dir, Weltvertrauen, und fand den immer schon toll. Und habe immer das Gefühl, daran fehlt es mir. sozusagen, ne?
Ja,
Also das
das
ist
meinte ich
was.
jetzt gerade auch, ja.
Genau, ja, das weiß ich dann schon. Aber ne, daran fehlt es mir. Also es gibt ja so Leute, die, die denken dann immer, das geht schon einfach gut, ne? Legst jetzt hier ins
Ja.
Krankenhaus, was soll schon schief gehen so? Aber ich denke halt immer, ja, kann aber auch etliches schief gehen so. Und da glaube ich, da ist es bei mir dann halt so, dass das ist Charakterdisposition. Und ich glaube, was aber auch, was man nicht so unterschätzen darf, ist halt, sozusagen, dass unsere Medienkulturen, unsere gegenwärtigen Kulturen halt auch viel über Sorge funktionieren. Und ich glaube, das haben wir in einem Angst-Podcast und auch wahrscheinlich in dem Krisen-Podcast auch schon angesprochen, dass das natürlich, man ist jetzt sozusagen gesamtgesellschaftlich auch immer in Sorge, ne? Also, und zwar teilweise sozusagen auf ganz paradoxe Arten und Weisen, ne? Also, wenn man sich also die Nachrichten anguckt, das haben wir ja schon gesagt, es gibt jeden Tag einen Brennpunkt, ne? Oder
Ach
jeden
so,
zweiten
ja,
Tag.
gestern gab es auch wieder einen über uns.
Gestern gab es auch wieder einen und es ist halt so, und ja, und man kann natürlich derzeit auch zu Recht über alles Mögliche in Sorge sein. Und ich meine, zum Beispiel erklärt sich ja auch, ne, also die letzte politische Wahl und so, sowas lässt sich ganz gut mit Angst und
Ja.
Sorge und so natürlich sehr gut erklären. Und da hat spielt der Krieg in der Ukraine natürlich eine große Rolle, genauso wie natürlich diese ja dauernd wieder produzierte Sorge um sozusagen Deutschland als Einwanderungsland. Ne?
Ja.
Das sind ja zentrale ja, wie sagt man, Wahlelemente halt gewesen, ne? Oder ausschlaggebende Gründe gewesen, um das Wahlergebnis auch zu erklären. Und jetzt auch gestern hier in den Nachrichten mit der Stationierung von Bundeswehrsoldaten
Litauen.
in Litauen. Das dokumentiert ja alles sozusagen auch. Also da sieht man ja, und der Brennpunkt war jetzt gestern
Gaza-Krieg.
zur Vertreibung der Menschen im Gazastreifen, ne? Und ja, das ist natürlich, also das ist, man fragt sich auch so ein bisschen, wo soll das Weltvertrauen herkommen, ne, wenn man Nachrichten guckt.
Das stimmt.
Ne, und das ist, glaube ich, so, das ist dann für Leute, also das Interessante ist dann bei mir, weswegen ich schmunzeln muss, ne, das ist ja so, wenn ich in den Flieger steige, denke ich auch immer, ich stürze ab, aber dann denke ich ja gleichzeitig so, aber wenn ich in den Flieger fliegen würde, hätte ich vollstes Vertrauen. Also insofern ist es wahrscheinlich so,
Ja,
und ist
dein
natürlich nicht ganz,
Selbstvertrauen
ne?
ist kompensiert, nicht?
Genau, also das wäre das vielleicht, dass ich in dem Sinne, obwohl ich es natürlich eigentlich gar nicht kann, also und ich natürlich jetzt auch immer davon ausgehen würde, ja, ich muss das natürlich lernen und so, aber also du verstehst, was ich damit sagen will. Ich
Ja,
glaube,
sicher. Aber
das
ich würde
ist.
das ja schon so beschreiben, wie gerade angedeutet. Es gibt eben Menschen, denen es an Weltvertrauen fehlt, aber nicht an Selbstvertrauen. Und das sozusagen kompensiert das nicht völlig, aber zum Teil ist es jedenfalls ein Gegengewicht. Nämlich das Vertrauen, ja, ich könnte vieles dann doch noch regeln, ne, im Zweifelsfalle. Ja, also ich bin natürlich jetzt sehr versucht, auch so zu beschreiben, wie das bei mir auf der psychologischen Ebene aussieht. Ja, ich glaube, ich könnte schon sagen, als Mensch bis auch in dein Alter hinein und auch noch etwas länger, bin ich schon durch ein sehr solides Weltvertrauen geprägt gewesen. Und ich habe Sachen gemacht, die man aus der Perspektive anderer Leute als fahrlässig oder zumindest als sehr leichtsinnig betrachtet hätte. Was mir aber nicht so vorkam, nicht? Da dachte ich immer, ja, kann man doch machen, ne? Also ist doch kein Problem. Dieses Weltvertrauen ist nicht mehr im gleichen Maße da, aber das größere Problem ist, dass mein Selbstvertrauen nicht mehr da ist, nicht? Also damals hätte ich immer gedacht, ja, wenn jetzt mit dem Auto irgendwas schief läuft, kriege ich das schon irgendwie geregelt, ja? Also wenn ich unterwegs war und irgendwas, das Wetter wurde schlecht oder sowas, habe ich immer gedacht, naja, irgendwie kriege ich das schon geregelt. Das denke ich heute nicht mehr. Also ich traue mir heute, ich bin ja nun auch ein älterer Mensch geworden, vieles nicht mehr zu. Also ich glaube jetzt, ich bin mehr als früher darauf angewiesen, dass die Welt das Vertrauen, das man in sie hat, auch verdient. Weil wenn das nicht der Fall ist, wäre ich ziemlich hilflos ausgeliefert. Diese Vorstellung des hilflos ausgeliefert sein, die hatte ich fast nie in meinem Leben. Die ist aber in den letzten, na, 10 Jahren doch deutlich gewachsen. Ich fühle mich nicht mehr gewachsen, komplizierte Situationen zu meistern. Im Unterschied zu dir, und das fand ich eben sehr sympathisch, wie du das beschrieben hast, habe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, dieses Besorgtsein um das Wohl Dritter, ja, entweder sehr nahestehender Dritter oder etwas fernerer Dritter, nicht im gleichen Maße. Also man könnte schon sagen, ich bin mehr damit beschäftigt, was mir selber schaden könnte. Also, und da kommt jetzt auch ein sehr existenzphilosophisches Problem ins Spiel. Würde ich gerne wissen, wie du da das akzentuierst. Bei Sartre ist ja der zentrale Begriff nicht die Sorge, sondern die Freiheit. Und die Freiheit wird von ihm radikal verstanden. Und das bedeutet, der radikalen Freiheit korrespondiert eine radikale Verantwortung. Und das ist, spüre ich jetzt bei dir, wenn du sagst, also du überlegst dir, wann bin ich wieder voll einsatzfähig? Was bedeutet das für meine Kinder? Was bedeutet das für meine Frau? Was bedeutet das vielleicht für meine Studierenden und so weiter? Das ist bei mir nicht so im Vordergrund, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und war das auch nie so im Vordergrund. Dieses, also man könnte etwas scherzhaft sagen, ich bin vermutlich ein verantwortungsloserer Mensch als du. Im Sinne von, ich fühle mich nicht so furchtbar verantwortlich für alles Mögliche. Ja, auch nicht für das Wohl Dritter. Ich will jetzt nicht sagen, es ist mir alles vollkommen egal, aber es bedrängt mich nicht so. Ja, also ich hätte nicht immer sofort, wenn ich krank würde, das Gefühl, ja, und was passiert mit also meiner Frau und mit
Ja,
euch und
genau.
wann können wir euch wieder besuchen? Und dann hätte ich erst einmal hauptsächlich die Sorge, hoffentlich wird es nicht zu schmerzhaft und hoffentlich dauert es nicht zu lange und hoffentlich kann ich bald wieder normal leben. Ja, also
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, ne? Ich finde, also mein Eindruck ist ja so oft, dass ich ja ganz viel, also dass ich ja so nicht nur die besten, auch die guten, aber auch natürlich die jeweils nicht so guten Eigenschaften von euch beiden sozusagen in gleichen Teilen, also von dir und Mama in gleichen Teilen abbekommen habe. Und Mama wär da, glaube ich, ein ganz extremer Fall. Die wäre noch krasser als ich, was jetzt
Oh
diese
ja.
Sorge dann angeht mit
Über
ne,
Dritte.
über Dritte.
Ja, ja,
Ganz,
ja.
ganz krass halt bei ihr.
Ganz
Noch
krass.
viel, viel ausgeprägter als bei mir, würde ich sagen. Also sie ist ja wirklich so diese Art von Mensch, die halt dann glaubt, dass die Welt dann nicht mehr funktioniert, ne, wenn sie halt nicht aktiv organisiert an der
Und zwar
Welt.
für nicht nur für die engere Familie.
Nicht nur für die engere Familie, sondern für alle, die
Die
sich
im Blick
umsorgen
sind.
lassen. Also alle, die sich umsorgen lassen, wird gesorgt. Das ist ja rührend. Und aber das merke ich auch, ist jetzt sozusagen für mich als Sohn einer älter werdenden Mutter natürlich dann auch immer so ein zusätzlicher Grund für Sorge, ne? Dass ich also denke, Mann, jetzt die muss dann, also ich sehe dann bei ihr die Deformation und denkst so, die muss auch mal lernen, so an sich selber zu denken und mal eine Pause zu machen, wenn es ihr gut tut und so. Und das kann ich natürlich ehrlich sagen, das habe ich bei dir nie, weil man immer das
Nee.
Gefühl hat, man immer das Gefühl hat, du nimmst dir die Pausen, also das, und das finde ich aber das ist natürlich sozusagen finde ich, das macht euch als Eltern und ihr seid ja jetzt auch immer Großeltern, also als Eltern und Großeltern, wenn ihr jetzt, wenn wir mit euch zu tun haben, ist es, ist, macht ihr das, also ist das eine gute Kombi aus Yin und Yang, ne? Also
Ja,
weil man
ja.
so das Gefühl hat, das, was die Mutter sich eben noch alles zutraut, da muss man dann eher mal auf die Bremse drücken, aber da merkt man dann, da hat man in dir dann auch schnell jemanden, der das
Der die
selber auch
Bremse
erkennt.
ist.
Ja, weil sozusagen die Sorge um die, um dein eigenes Wohl, du die auch im Blick hast. Und ich finde es auch immer so, so cool. Also ich weiß nicht, ich hoffe, ich darf das jetzt erzählen und das, berührt dich nicht, aber du hast jetzt ja seit einigen Jahren so eine, auch so eine Nachmittagsmüdigkeit.
Ja.
Und
Natürlich,
das ist
das
ja
darf
hier
man
so,
erzählen.
du,
Das erzähle ich auch selber überall.
genau, und dann ist es immer total lustig, weil du dich ja mit den Kindern hier schon sehr auspowerst, du bist ja sehr aktiv und Opa Aachen ist auf jeden Fall auch so der lustigste und albernste so von allen im engsten Familienkreis und wird deshalb natürlich, wirst du sehr geschätzt von meinen Kindern. Aber das ist dann immer so, irgendwann ist dann halt ne, dann auch
Ja,
der
ist das
Tank leer,
vorbei?
der Tank
Dann liegt, dann
leer und
schlafe ich wirklich auf der Couch ein.
dann schläfst du halt im Sitzen auf der Couch ein und das finden die Kinder dann auch total lustig und oft genug mache ich ja dann auch ein Foto davon oder so, weil ich
Ja.
es auch sehr lustig finde, dass du bei all diesem, ne, bei all dem Leben, was dann um dich rum ja trotzdem noch passiert, es dann irgendwie einfach, ja, auch schaffst zu sagen, so, ja, jetzt bin ich halt hier müde, jetzt brauche ich mal 15 Minuten und dann gehen halt die Augen zu. Also in dem Sinne finde ich, das ist schon, das ist ja eigentlich nicht eine falsche Eigenschaft. Und umgekehrt ist es so, dass ich mich auch oft genug frage, also, und das ist ja auch, das ist ja sozusagen das andere Extrem, also was die Mutter hat und was ich halt habe, ist natürlich auch immer dieses, also wie viel davon hat damit zu tun, also dass man es auch den anderen nicht so zutraut, ne? Also dass man,
Ja,
ne, die anderen in dem
dass
Sinne
man
sozusagen.
glaubt, man könnte es selber am besten.
Ja, genau. Also, dass man die anderen so in dem Sinne dann infantilisiert, dass man so selber denkt halt, ja, aber so cool wie ich holt halt keiner von der Kita ab, was ja totaler Quatsch ist. Ne? Also, ich meine, das ist, ne, also es ist,
Ein super Beispiel, Martin. Ich bin einer der
und
besten. Wie
Abholer.
Donald Trump, bei
Ja.
Donald Trump ist das ja so, der ist in allem das Beste.
Das
Vor
war das
kurzem habe ich
beste
irgendwo
Meeting.
gelesen, er ist sogar der Mann, der Demenz am besten kann.
Ja, der
Hat
kann
er
alles.
gesagt. Er hat er
Ja.
nicht gesagt, aber könnte er gesagt haben, nicht?
Ja, also der Typ ist,
Ich habe die
genau.
beste Demenz aller Zeiten. Niemand ist so dement wie ich.
Ja, und das ist wirklich so, er hat jetzt, also ja mal, was er ja gesagt hat, naja, wir kommen vom Thema, aber
Ja, wir kommen
du
vom
weißt, was
Thema.
ich meine, die, genau, und das ist, glaube ich, manchmal nämlich auch so ein Motor. Und bei der Mutter ist es ja auch teilweise so, dass man so das Gefühl hat, die organisiert auch deshalb, weil sie oft genug denkt, ja, wenn ich das nicht mache, dann wird's scheiße, ne? So. Und
So ist das, ja.
genau, und deshalb, das ist dann auch, finde ich, das ist dann so die nächste Frage. Also das ist dann auch so, das ist dann sozusagen ein anderes Element dieser Sorge oder das ist vielleicht auch wieder ein Ausdruck von diesem fehlenden Weltvertrauen oder spezifisch auch dem fehlenden Vertrauen in andere Personen, ne?
So ist es.
Und ja, aber da genau, also das ist halt das Interessante. Und da finde ich so, wie gesagt, da ist mir auch schon immer aufgefallen, dass du das gut kannst. Aber also sozusagen dich auch, du nennst das ja auch, ne, man hat auch sich selber gegenüber eine Verantwortung, sagst du ja auch immer ganz oft
Ja.
und gerne zu mir, weil wir ja über diese Gemengelage schon öfter geredet haben.
Ja.
Genau, und da finde ich auch, dass du, also Neudeutsch sagt man, da hast du einen Punkt, ne? Also das ist sicherlich was man irgendwie berücksichtigen muss und wo
Ja,
man auch
man
eine,
müsste das lernen. Also manchen Leuten
genau.
fällt das leichter und manchen Leuten schwerer. Ich glaube, es gibt schon, also mit Weltvertrauen kann zweierlei gemeint sein. Vertrauen in die Gesamtstruktur der uns umgebenden sozialen und natürlichen Umwelt, aber auch, und jetzt pointiert, Vertrauen in die Menschen, mit denen man unmittelbar zu tun hat, ja. Und da denke ich, also das gehört zu den Sachen, die ich immer von Kindheit an schon hatte. Ich hatte fast nie das Gefühl, ich könnte Sachen besser als andere. Also das gehört schon zu meinem leider ein bisschen eintrübenden Einschätzungen, dass es wenig gibt, wo ich eindeutig besser bin als andere, so dass es also gut ist, wenn andere das machen, weil wenn ich es machen würde, wäre es wahrscheinlich nicht so gut, ne?
Interessant, ja, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Aber ich denke, ja, wie gesagt, ich denke ja auch nicht, das ist schon interessant. Ich mache es trotzdem lieber selber. Also, das ist sehr so dieses Control-Freak-Ding. Ich weiß nicht, ob dann auch immer der Motor ist, dass man denkt, man kann es wirklich besser oder ob man einfach sich sicherer fühlt, wenn man es selber macht, weißt du? Also, ja, aber es geht wahrscheinlich
Also
damit einher.
ich kann ja Folgendes sagen. Also ein gutes Beispiel für meine Haltung in diesem Punkt ist Folgendes. Du weißt ja, dass ich seit ich etwas mehr als 60 bin, nicht mehr gerne Auto gefahren bin, selber.
Von
Obwohl
King
ich
of the Road, obwohl du
von
vorher
King of the
King.
Road zu Lame Duck of the Road.
Ja, genau.
Also das hatte mit dem Verlust von Selbstvertrauen zu tun. Aber interessant ist dabei Folgendes. Ich hatte kein Vertrauen mehr in mich als Autofahrer. Aber ich hatte überhaupt keine Sorge, mit irgendwelchen Leuten als Beifahrer zu fahren. Mit deiner Mutter nicht, mit dir nicht, überhaupt mit niemandem. Ich habe schon Vertrauen in die Kompetenzen anderer. Nicht in alle, es gibt ja auch alte Menschen, die noch immer glauben, sie können super Auto fahren, und können es nicht. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, mit diesem Verlust an Vertrauen in die eigene Kompetenz ist nicht verbunden, sozusagen eine generelle Sorge, dass Autofahren nun insgesamt problematisch ist. Es ist nur problematisch, wenn ich dafür verantwortlich
Was schon
bin.
interessant ist, weil das natürlich das System Autoverkehr ist natürlich ein gefährliches System
Ist
eigentlich.
es?
Also
Das habe ich aber auch
das
immer schon gedacht.
ja. Aber das ist ja lustig, ne, weil man ja darüber, genau, das Selbstvertrauen immer eigentlich aufbringen muss, zu sagen, ich meistere das. Auch
Ja,
wenn
ja.
das voll ist von Unwägbarkeiten und so. Ne, das habe ich natürlich
Ja.
im Anschluss an meinen Unfall auch gemerkt. Ich fahre jetzt auf. Ja, ich fahre nicht insgesamt vorsichtiger, aber ich merke das halt immer jeden Morgen, wenn ich hier aus, also wenn ich mal Auto fahre. Zurzeit fahre ich im Auto, weil ich noch nicht so gut Lastenrad fahren darf, ne?
Ja.
Und dann, wenn ich hier ausbiege auf der Einfahrt, wo ja der Unfall passiert ist, da merke ich immer, da bin ich jetzt auch ganz anders aufmerksam nochmal, ne?
Ja, bei
Und
mir ist es so gewesen, dass ich als ich fahren lernte, weiß ich, 20 ungefähr, da war ich sehr in Sorge. Da fühlte ich mich total inkompetent und hatte furchtbare
Interessant,
Angst vor
ja.
allem. Und ich beobachtete die Verkehrslage, bevor ich mich ins Auto setzte. Und das war schlimm. Ich habe dann im Laufe der nächsten 10 Jahre das abgebaut und wurde dann ein sehr selbstsicherer Autofahrer und hatte auch nie mehr Angst im Auto. Und das wurde dann erst wieder, als ich 60 wurde, wurde ich da sozusagen wieder infantil. Da kriegte ich wieder diese Ängste. Aber wie gesagt, für mich ist das ja ein Beispiel dafür, ich vertraue vielen Menschen mehr als mir selber.
Interessant. Das ist interessant, weil, also aus meiner Perspektive, ich fand auch immer, dass du ein guter Autofahrer warst. Also ich war zum Beispiel als Kind, habe ich mich bei dir im Auto immer sehr sicher gefühlt, also bei der Mutter jetzt auch, aber du warst, ich fand, du bist, also du bist auch mehr der Autofahrer, der mich zu meinem Fahrstil inspiriert hat, würde ich sagen, von euch beiden, ne? Das ist eindeutig so, weil ich glaube, man lernt ja Autofahren eben schon sehr viel früher, als man es dann in der
Als
Fahrschule
man
tut,
selber
ne?
fährt, ja.
Ja, genau. Und da glaube ich, dein Fahrstil hat mich immer sehr inspiriert und fand ich auch immer sozusagen richtig, weil du, ja, weil du viele Sachen, du bist schon eher achtsam gefahren und nicht so dieser Typ Spätbremser und so. Also es war mir immer sehr sympathisch und bin auch immer, bei dir auch, habe ich mich immer auch immer sehr sicher gefühlt, ist übrigens auch interessant, auch im Auto immer sicher gefühlt. Insgesamt bin ich ein ganz, ganz schlechter Beifahrer. Also genau das Gegenteil, ne, weil ich vertraue nichts und niemandem und sitzt auch immer, also sagt auch Fahrer, ich bin halt ein furchtbarer Beifahrer. Ne? Also das ist ja, und das ist auch so. Also das sehe ich auch total. Ich bin, das ist auch der gleiche Grund, warum ich so ein schlechter
Ja
Flugpassagier
gut, aber der Flugkapitän bekommt das ja nicht mit, ne?
Der kriegt das nicht mit,
Und
ne? In
da
aller
wärst
Regel
du auch nicht
nicht.
der Einzige, der wahrscheinlich ein schlechter Flugpassagier ist. Nee, das habe ich nicht. Aber es hat wirklich auch damit zu tun, dass ich sehr früh gelernt habe, durch Selbsterfahrung, aber auch durch Hinweise Dritter, wie eng die Grenzen meiner Kompetenzen sind, ne? Und dann denkt man sich schon, also wenn, dann ist es doch besser, man verlässt sich auf andere. Also es hat mir nie Probleme gemacht, Sachen zu delegieren. Mit, bis auf wenige Ausnahmen. Und jetzt kommt sozusagen der Pferdefuß. Es gibt eben bestimmte Arten von Aufgaben, bei denen ich fest davon überzeugt bin, dass ich die besser mache als fast alle anderen. Ja. Und da speist sich mein Selbstbewusstsein her. Und das hat viel mit Reden und Schreiben und Unterrichten und sowas zu tun. Also diese intellektuellen Kompetenzen, da habe ich ein sehr solides Selbstbewusstsein. Und das würde ich auch nicht gerne anderen Leuten überlassen. Weil da denke ich dann oft, naja, das hättest du aber besser gemacht. Ne? Insbesondere Sachen zu formulieren, Fragen zu stellen, Themen zu gliedern und sowas. Da fühle ich mich stark. Aber ansonsten, also mir fällt gerade etwas Halblustiges ein, ja. Und dieses Halblustige würde ich auch gerne auf dich anwenden, aber ich beginne mit einer Anwendung, Selbstanwendung auf mich. Wie du weißt, habe ich mich auch sehr viel mit Literatur beschäftigt. Und einer meiner Lieblingsautoren ist ja der nicht von allen geschätzte Thomas Mann. Und dann gibt es ja den Zauberberg, nicht? Und im Zauberberg gibt es eine Hauptfigur. Und diese Hauptfigur kommt da in auf ein Sanatorium und eigentlich nur zu Besuch, bleibt dann aber da und so weiter, ja. Diese Hauptfigur wird gelegentlich beschrieben als ein Sorgenkind des Lebens. Ja, und das ist und nicht leicht zu verstehen. Ne? Ich verstehe das mal so. Das ist in, damit kann gemeint sein, jemand, der nicht richtig ins Leben reinfindet. Ja, der Mühe hat, sich in der Welt heimisch zu fühlen. Und zwar deshalb, weil er sich der Welt nicht gewachsen fühlt. Und alles, was über diese Hauptfigur da geschrieben wird, bestätigt das auch. Dieses, dass er auf dem Zauberberg bleibt, ist ja eine Weltflucht. Er will nicht teilhaben an den Herausforderungen des Lebens. Er verzieht sich auf den Berghof, um sozusagen sich nur noch damit zu beschäftigen, sich selber am Leben zu erhalten. Aber die Welt zu vermeiden, nicht? Und ich selber habe etwas davon. Ich habe mich eigentlich im Wesentlichen, was meine eigene Verantwortung betrifft, auf diesen engen Kompetenzbereich zurückgezogen. Ich bin Philosoph, Hochschullehrer, Schriftsteller. Und das andere mache ich auch, aber meistens unter Anleitung. Weil ich dann denke, ja, wenn das jetzt schief geht, ist, bin ich nicht schuld, sondern da haben die, sind die schuld, die gesagt haben, mach das mal so. Ne? Und da habe ich natürlich die richtige Frau dafür, ne? Denn die macht das ja alles gerne. Ne? Und sagt mir auch gerne, wie ich das machen soll. Aber es stört mich nicht, weil ich finde, ja, sie macht es halt besser. Und ich brauche da nicht die Bestätigung, dass ich das auch noch kann. Also das kann ich eben nicht. Ne? Ist mir auch egal. Und bei dir vermute ich was Ähnliches. dass du auch ein Sorgenkind des Lebens bist, aber in anderer Weise, dass du dich für alles Mögliche verantwortlich fühlst, auch glaubst, du müsstest überall auch Kompetenzen haben, und immer diesen Anforderungen hinterherläufst. Also, vielleicht ist das falsch, aber das wäre jetzt mein Eindruck. Also, dir gelingt es nicht, dich so leicht zu entlasten.
Nee, das stimmt. Ja.
Also du
Ja,
hast
nee,
immer
das
das
stimmt.
Gefühl, es sei deine Pflicht, es sei deine Verantwortung. Da müsstest du doch was machen. Und da bin ich, glaube ich, von Natur aus egoistischer. Ich finde, man ist ja nicht, also gut, für Kinder ist man verantwortlich als Erwachsener, ja, das ist ja klar. Aber ich fühle mich nicht für andere Erwachsene verantwortlich. Also in bescheidenem Maße für die Leute, die mit mir beruflich zu tun haben. Und natürlich fühle ich mich auch für dich und deine Familie und auch für die Ursula mitverantwortlich, aber nicht hauptverantwortlich. Ja, ich finde, ich bin da immer sozusagen subsidiär verantwortlich. Zunächst sind andere verantwortlich und wenn die es nicht gebacken kriegen, dann könnte man mal auf mich zurückgreifen. Also so
Ja,
ungefähr. Ich rede jetzt sehr
voll schön.
persönlich, aber
Ja, ich finde das total schön. Ich fühle mich total, also, ja, die Amis sagen ja feel very seen, ne? Also, ich finde das berührt mich sehr, das, also, wie du mich beschrieben hast, weil das schon so, ja, also ich hätte selber mich noch nie so beschrieben habe, aber schon, also auf ganz ähnliche Weise. Und ich glaube, und ich finde es sehr präzise, und das ist ja irgendwie immer, finde ich ja immer, ja, also es ist immer berührend, wenn man so merkt, ah, da sitzt einem jetzt jemand gegenüber, der einen aber wirklich gut kennt. Und auch, glaube ich, richtig einschätzt. Und ja, das war bei mir, glaube ich, schon auch immer so, dass ich die, also durch, ich würde es so sagen, ne, meine in vielen Bereichen mittelmäßige Kompetenz, ja, sozusagen, also ich habe so eine Talentverteilung, ne? Ich habe, also ist mein Selbstbild immer, dass ich eben nicht das habe, was manch andere hat oder manch andere, gerade so auch bei uns im Betrieb, also eben so dieses sehr ausgeprägte Monotalent des Lesens und Schreibens oder so. Das trifft auf mich nämlich nicht so zu. Naja, also ich glaube, dass am ehesten ist es halt so, dass ich halt ja ziemlich ausgeprägt bin, so in sozialen Kompetenzen, ne,
Ja,
was
das stimmt.
den Studierenden zugute kommt. Und auch in der Schule, ich war halt immer sozusagen beliebt, und konnte, also das, ne, und das war jetzt auch nicht, also gut, ich konnte halt immer, haben wir ja schon oft drüber geredet, ich war halt auch, aber auch so im Sport, ich war halt kompetent, ne, aber jetzt auch natürlich nicht Bundesliga kompetent in irgendeinem Sport. Und ja, und deshalb hatte ich immer so diese Talentverteilung, und es ist so ein bisschen so, dass ich das auch immer so als Segen und Fluch begriffen habe, ne? Also dass es halt eben dazu führt, ne, dass man jetzt nicht so dieses eine Ding hat, ne, was einen halt so, wo dann halt völlig klar ist, das macht man, das ist sozusagen das sinnstiftende Element des Lebens, oder wie jetzt bei dir auch das ewige Refugium, ne, dein Zauberwerk sozusagen.
Mein Zauberwerk, genau.
Genau, sondern das habe ich so nicht. Aber also ich bin jetzt deshalb also keineswegs unglücklich, weil ich schon, also weil in dieser Verteilung, ich dieser Verteilung jetzt auch von Kompetenzen und Leidenschaften auch was abgewinnen kann, ne?
Ja,
Also
und
ich habe
das ist
halt,
auch nützlich für die
ne,
anderen.
ja, für manche, ja, und manches ist ja auch durch dieses, ich bin ja schon auch zum Beispiel ein leidenschaftlicher Daddler, ne? Also ich spiele ja leidenschaftlich gerne PlayStation, also ich habe Leidenschaften auch für Hobbys, die du ja zum Beispiel nicht hast.
Gar
Deine
nicht.
Hobbys sind ja auch immer berufsnah, also dein Hobby,
Ja,
dein
sehr
Beruf,
nah.
haben wir ja schon oft drüber geredet. Ja. Ja, also insofern, das finde ich eine
Also,
voll,
ich
voll gute
beneide
Beschreibung.
dich in der Hinsicht, ne? Ich beneide dich, dass du vielerlei kannst. Ich verstehe aber,
Aber nicht so
dass,
richtig.
ja, das, so hätte ich das nicht gesagt, nicht? Also ich, aber ich verstehe, dass mit der Breite der Kompetenzen meistens ja auch eine Einschränkung der jeweiligen Kompetenzen einhergeht, nicht? Man kann nicht in allem Spitze sein, nicht? Wenn
Ja,
man
oder
dann
wenig
zwölf
von der.
verschiedene Talente hat, ist keines dieser zwölf Talente so ausgeprägt, wie wenn man nur ein oder zwei hätte, nicht?
Ja, man kann aber
Aber
zumindest
man
nicht die
ist
Zeit nutzen.
sozusagen der vollständigere Mensch, würde ich sagen. Ja. Also
Interessant.
man ist, und insofern, und wenn dann dieses Verantwortungsgefühl dazu kommt, ja, dann hat man natürlich auch dauernd Grund zur Sorge, ne, weil man überall gewisse Kompetenzen hat, fühlt man sich überall irgendwie gefordert und dann ist die Sorge, dass man seinen Pflichten nicht vollständig genügen kann, sehr naheliegend. Wenn man sich dagegen mehr zurückzieht auf einzelne Spielwiesen, wie das ja mehr mein Lebensstil ist, dann hat man hauptsächlich Sorgen, wenn in dieser Spielwiese etwas nicht gelingt. Also insofern, ich glaube, der vollständigere Menschentypus ist schon der, der sich nicht so konzentriert auf einzelne und sehr spezifische Arbeits- und Lebensfelder. Aber man ist da nicht frei. Man hat das oder man hat das nicht. Ne?
Naja,
Also
und ich glaube, gibt ja diesen Billie Eilish-Song zu der Barbie, ne? Zu dem Barbie-Film, da ist ja der Chorus, What was I made for? Ne? Und ich glaube, da ist ja genau da ist ja sozusagen die existenzielle Frage dran geknüpft, ne? Was ist so, warum bin ich im Leben? Und ich glaube, Leute, die eben ihren Zauberberg haben, für die kann das, wenn sie den finden, kann das dann relativ schnell klar sein, ne?
ja.
Das ist sozusagen, also deshalb glaube ich, das ist halt, the grass is always greener, ne? Das
Ja,
ist,
ja.
glaube ich, also man neidet sich dann wahrscheinlich gegenseitig das, was man
So
nicht
ist
hat.
das.
Aber genau,
So
aber das
ist
ist,
das.
ich meine, keiner kann das eben alles und man kann ja auch nicht, das ist ja auch, also man muss ja auch sagen, Talent ist ja das eine und also sozusagen Leidenschaften sind das eine und das andere ist natürlich auch, also wie gesagt, im Amerikanischen gibt es ja diese berühmten 10.000 Stunden. Also man wird ja auch jetzt, man fällt ja auch nicht als Philosoph vom Himmel oder als Autorin vom Himmel, sondern man muss ja dann auch, schreiben muss man auch lernen. Also auch
Na ja.
diese Art und Weise zu schreiben muss man lernen, ne? Also das geht ja über das bloße, ich kann die Buchstaben, also das, was Jonathan jetzt gerade lernt, ne, das geht ja über das weit hinaus. Also wie schreibe ich einen perfekten akademischen Satz oder
Ja.
was ist eine super Einleitung und so, das übt man und übt man ja. Und da würde ich sagen, das ist ja was, wo man eben Stunde und Stunde um Stunde drauf verwendet. Oder auch
Oh
das ist ja
ja.
nicht bei den meisten Leuten, also manche sind ja auch nicht talentierter, manche sind dann einfach disziplinierter und schreiben dann eben tausende Stunden, während manche andere dann vielleicht auch noch Zeit mit anderen Sachen verbringen muss oder will. Und man kann deshalb, genau, ist genau wie du sagst, du kannst natürlich dann nicht, also die wenigsten Leute können dann in ganz vielen Bereichen super perfekt sein, ne? Also man
Ja,
sieht das
fällt ja
ja.
dann auch immer auf, nicht? Dann sagt man, jemand ist ein Multitalent.
Ja, oder Michael Jordan hat ja auch Baseball versucht zu spielen, ne? Und da war er halt nicht Michael Jordan, so, ne? Also das
Ja,
ist.
also da sind wir völlig einig. Ich wollte noch eine heitere Komponente reinbringen. Ich glaube, es gibt doch noch etwas, wo ich einen Ehrgeiz habe. Und wo ich auch denke, da habe ich Sorge, wenn da fühle ich mich besorgt, wenn ich da scheitere. Also meine sozialen Kompetenzen sind, sagen wir mal, spezifischer Art, aber ich sehe mich gerne als jemand, der eine heitere Note in das Leben anderer Leute bringt.
Ja, das kannst du super. Du bist ein Unterhalter. Du bist ein Entertainer. Warst du auch schon immer. Und das, was ich glaube ich auch, das ist auch das wie mit dem Fahrstil. Da würde ich auch sagen, das habe ich von dir auch gelernt. Also das auf meine Art und Weise. Aber ich fand das auch bei dir schon immer. Und das weiß, das hat mich auch als Kind immer voll beeindruckt, wie, also ihr beide ja als Team immer schon operiert habt, damit sich Leute bei uns wohlfühlen.
Ja.
Und das war immer so, da gab es eine klare Aufgabenverteilung, ne? Also die Mutter hatte da vor allen Dingen kulinarisch,
Ja,
organisatorisch
die sorgte dafür, dass das
das leibliche
Ambiente gut
Wohl
war.
und das leibliche Wohl und das Ambiente. Und du hast halt, ja, du hast halt das, du warst halt,
Reingebracht.
du hast den Spaß reingebracht. Und du hast ja, und auch die Spaß, ja, und Spaß, ja, du hast ja nicht nur Dad-Jokes gemacht, sondern auch ja, das dafür gesorgt, dass sich jeder wohlgefühlt hat. Und ich meine, klar, Gesprächsführung und so, das kannst du alles echt. Ich meine, ja, da warst du auch immer eine Inspiration, das muss man einfach sagen. Das wollte ich auch eben noch sagen, als du so gemeint hast, ne, du bist eigentlich nicht jemand, der sich kümmert. Da wollte ich auch schon nämlich gesagt haben, das habe ich dann vergessen. Das stimmt nicht, wenn man an den Bereich denkt, du kümmerst dich nämlich ums Gespräch und du
Ja,
kümmerst
das tue
dich
ich. Das tue
dafür,
ich.
dass die Leute sozusagen im
Das tue ich.
Gespräch ankommen, sich ernst genommen fühlen und auch, dass sie lachen. Und da, also das habe ich ja auch schon erzählt, das gilt ja für jetzt meine Kinder genauso. Also ich habe halt immer das Gefühl, dass du dich eben darum sorgst, dass die mal, dass die es lustig
Die sollen
haben, ne?
lachen.
Die
Die
sollen
sollen.
lachen. Und das tun sie ja auch mit dir sehr viel. Und das ist für mich dann auch immer schön. Und das geht ja für mich dann sogar so weit, dass ich dann natürlich wieder anfange, mir Sorgen zu machen. Trage ich überhaupt genug Sorge dafür, dass sie genug lachen, ne? Weil ich
Ja,
als
aber das ist dann typisch, ne?
ne?
Das ist dann
Genau,
typisch.
ja.
Aber das meine ich eben mit diesem, mit dieser mir erspart gebliebenen Vorstellung, man hätte, man sei von Pflichten umgeben und man müsse allen diesen Pflichten gerecht werden. Also ein Sorgenkind des Lebens ist, glaube ich, auch jemand, der meint, überall von allen Seiten kämen berechtigte Ansprüche auf einen zu. Und da muss man mal drüber nachdenken, ob denn alle diese Ansprüche berechtigt sind. Also mein Fazit wäre, es ist nicht zu vermeiden, dass man als Mensch in Sorge lebt. Aber ein wichtiger Beitrag zur Lebenskunst wäre die ernsthafte Prüfung der Frage, sind denn alle Ansprüche, von denen man annimmt oder die tatsächlich an einen gerichtet werden, berechtigte Ansprüche? Und ich habe ja mit dieser Formel, die du eben zitiert hast, man hat auch Pflichten gegenüber sich selber. Ein Argument gefunden, um zu sagen, das endet dort, wo auch meine Pflichten gegenüber mir selber verletzt werden. Also es können nicht alle Leute immer alles Mögliche von mir erwarten, nur damit es ihnen besser geht. Es geht auch darum, dass es mir gut geht. Und dann das muss man lernen. Und du hast damit mehr Mühe als ich, glaube ich.
Ja.
Also insofern würde ich sagen, du wirst wahrscheinlich noch länger, also nicht nur länger leben, sondern auch länger ein
Sorgenkind
Sorgenkind
des
bleiben.
Lebens.
Und ich habe einen Teil der Sorgen sozusagen mir vom Hals geschafft. Aber auch nicht alle. Auch nicht alle.
Das ist ein schönes Fazit, weil wir müssen jetzt mal aufhören. Wir sind
Ja,
schon
ich sehe
lange
das auch. Wir sind jetzt bei 1 Stunde gelandet. Ich
über,
hoffe, das war jetzt technisch, also jetzt kommt wieder eine Sorge, ja. Ich hoffe, das ist jetzt technisch einwandfrei gewesen. Also ich konnte dich die ganze Zeit sehr gut verstehen.
sehr gut, ich
Und
dich auch.
ich glaube, es ist jetzt ein sehr persönlicher Podcast geworden.
Ja, fand ich
Hoffentlich
auch.
langweilen wir jetzt nicht damit die Leute zu sehr. Aber
Ich
dann
fand,
lernen
wir
wir
haben ja
uns ja
mit
auch
Heidegger
kennen.
angefangen. Wer das geschafft hat, der kann auch diese etwas knöllende Art dann auch noch aushalten.
Ja, meinst du, ja, gut. Also es ist schon so, glaube ich, dass die Leute es auch ganz gut finden, dass wir nicht mit verdeckten Karten spielen. Weißt,
Ja,
und
und ich
dann, dass
meine.
wir so reden, wie wir sind und über das reden, was uns durch den Kopf geht. Und
Klar, und
damit
nah
müssen sie
genug
dann
hört jetzt auch,
leben.
das hört jetzt auch niemand, weil er dann halt hier eine Stunde irgendwas über Heidegger erfahren will oder nur über Heidegger oder
Das
nur
ist
über
richtig, das wäre ja auch
Existenzialismus.
furchtbar.
Wir haben ja über verschiedene Sachen gesprochen
Ja.
und ja, und ich fand, also wie gesagt, ich fand es eine total, persönlich fand ich es eine total schöne Folge. Ich weiß nicht genau, ob das die HörerInnen genauso sehen werden, aber es war eben, also es hat mir sehr, sehr Spaß gemacht, Papa. Ich habe
Gut,
auch viel
mir auch, mir
gelernt.
auch. Ich wünsche einen schönen Tag.
Wünsche ich dir
Bei
auch, Andi.
uns, um das auch nochmal zu sagen, bei uns hier in Aachen
Ja.
strahlt die Sonne.
Ja, bei uns scheint auch die Sonne, aber es ist heute sehr kühl.
Ja, noch ein, nein, ich sage noch was dazu.
Ja.
Ich bin fest davon überzeugt, dass das, was wir im Augenblick erleben, nämlich strahlender Sonnenschein und ziemlich viel Kälte, die sogenannten verspäteten Eisheiligen sind.
Ja, haben wir jetzt, haben wir
Haben
schon
wir schon,
oft,
ne? Haben wir
du
schon,
warst schon
ja.
oft drüber geredet. Das interessiert jetzt die Leute wirklich nicht mehr. Aber
Überhaupt nicht. Ich
Wetter,
wollte es aber
Wetter hatten
trotzdem
wir
noch
doch schon eine
gesagt
Folge,
haben.
oder? Hatten wir nicht eine Folge zu Wetter?
Nein, nein, nein. Ja, aber haben wir auch schon. Haben wir doch über Eisheiligen gesprochen? Weiß
Nee,
ich
also
nicht.
über Wetter aber auf jeden Fall.
Ja. Wir lassen
Also,
die Eisheiligen jetzt ziehen.
wir lassen sie ziehen. Alles Gute allen.
Ja, ne? Tschüss.
Und tschüss.